Hallo war 40, Mutter von drei Kindern, als bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde. Sie wurde mitten aus dem chaotischen Alltag gerissen, den wir alle kennen, und hineinkatapultiert in eine andere Welt, in der die Krankheit die Regeln macht. Zu der Zeit war Alu bereits viele, viele Jahre Bloggerin auf großeköpfe.de und sie hat sich entschlossen, dort auch von ihrer Krankheit zu berichten. Sie hat offen geschrieben über Angst, Wut und Überforderung, über Nähe und Distanz in der Partnerschaft, vom Sprechen mit den Kindern, vom Schweigen im Büro und von der vielen Bürokratie, die auf sie einprasselt. Sie war selbst überfordert und heute weiß sie, es geht auch anders. All ihre Erfahrungen und Tipps zu Anlaufstellen, zu Hilfsangeboten und Anträgen teilt sie deshalb nun auch in ihrem Buch Meine Familie, der Krebs und ich. Das Buch ist für die, die oft übersehen werden und eine leider wachsende Gruppe an Krebspatientinnen und Patienten in der Rush-Hour des Lebens. Ich bin sehr froh, dass Alu heute mit uns spricht und habe, muss ich ehrlich sagen, auch etwas Respekt. Ich habe selbst erlebt, was eine Krebserkrankung mit der ganzen Familie macht, allerdings als erwachsenes Kind. Und ich bin sicher, ganz viele von euch sind leider auch mit diesem Thema in Berührung und konfrontiert und können aus dieser Folge etwas mitnehmen.
Hallo und herzlich willkommen zum Mama für Sorge Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mama-Seins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den Frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Hi Alu, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, genau. Also ich habe in deinem Buch gelesen und da sind auch ein paar Tränen geflossen. Also mir ist das Thema gerade noch sehr nahe. Also seht mir nach, wenn ich da manchmal ein bisschen schlucken muss. Bin aber umso froher, dass du heute da bist, dass wir darüber sprechen, weil ich weiß, dass es vielen anderen wahrscheinlich Angehörigen und Betroffenen, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber wahrscheinlich ähnlich geht.
Ja, dafür ist es da, sozusagen. Ne? Dafür die Menschen abzuholen oder auch vielleicht Menschen, die bis jetzt da Berührungsängste haben, auch die zu nehmen.
Ich denke mir, gerade Berührungsängste werden wahrscheinlich ein großes Thema sein, oder? Wie hast du das erlebt in dem Prozess?
Ja, also unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Ich muss dazu sagen, bei mir ist es ein genetischer Krebs. Das heißt also, in meiner Familie lagen bereits Krebserkrankungen vor, bei meiner Großmutter, bei meiner Mutter, bei meiner Großtante. Es war also nicht das erste Mal, dass wir damit in Berührung gekommen sind. Das heißt, auch meine große Tochter hatte das schon durch meine Mutter sozusagen erlebt, als sie kleiner gewesen ist. Genau, insofern ja, ganz unterschiedlich. Also ich habe einfach ab dem ersten Tag der Diagnose gesagt, ich möchte offen damit umgehen. Das ist eine ganz persönliche Entscheidung gewesen und habe nach meiner Familie auch meine engen Freundinnen und Freunde informiert darüber, bevor ich damit auch an die Öffentlichkeit gegangen bin. Und die Menschen, die mir daraufhin gesagt haben, das verstehe ich nicht, warum du das öffentlich machen willst oder ich verstehe nicht, wie du darüber sprechen kannst. Mit denen habe ich keinen Kontakt mehr, zum Beispiel. Ne? Also das ist deren Problem, sozusagen, dass sie ein Problem damit haben, dass Krebs ein schambehaftetes Thema sein soll, in deren Augen. Aber Krebs ist einfach ein Arschloch und kein Thema, sondern das kann wirklich jeden treffen. In Deutschland trifft es jede achte Frau. Also bei Brustkrebs allein, ne, ist die häufigste Krebserkrankung. 500.000 Menschen erhalten jedes Jahr die Diagnose Krebs. Insofern muss man einfach davon ausgehen, dass man immer irgendjemanden kennt, der Krebs bekommt, Krebs schon hat oder Krebs hatte. Insofern glaube ich, es gibt eben verschiedene Wege und mein Weg war ganz klar, ich gehe damit offen um und mache das auch bis heute. Und wenn Menschen damit nicht umgehen können, dann muss ich inzwischen ganz klar sagen, es ist deren Problem und hat nichts mit mir zu tun.
Ich fand das ganz schön. Im Buch schreibst du mal, die Psycho-Onkologin hat dir geraten, das muss ja für dich passen, wie du drüber
Genau.
kommunizierst. Und das fand ich total schön. Also ich bin auch, also das wissen alle, die uns zuhören, ich muss reden über solche Dinge. Deswegen ist es für mich schwer zu verstehen, dass andere es nicht machen oder schwer nachzuvollziehen. Aber ich fand den Ratschlag so gut. Und also mein Papa hatte Krebs und der hat auch gesagt, ja, das sage ich den Leuten jetzt. Ja, weil das hilft ja nichts, wenn, ne, so, für den war das auch relativ klar und ja, es gab solche und solche Reaktionen, aber im Grunde war es, würde ich jetzt auch im Nachhinein sagen, für uns die richtige Entscheidung, das so offen zu machen und ich fand den Ratschlag sehr, sehr gut, das betrifft ja dich und dann muss es ja auch für dich gut sein in dem Moment.
Ja, ich glaube, was der Punkt ist, also diese Berührungsangst, die ganz viele Leute haben, hängt damit zusammen, dass wenn man sagt, dass man Krebs hat, dass die Menschen denken, oh Gott, also dieser Mensch stirbt, ne? Und dann wird einem die eigene Endlichkeit so bewusst. Und das ist ja auch so. Also wenn man eine Krebsdiagnose erhält, dann ist der erste Gedanke ja nicht, oh Mann, was Neues, sondern ach du Scheiße, kann sein, dass das hier mein letztes Weihnachten, meine letzten Sommerferien, mein letztes Mal mit den Kindern ins Kino gehen. Man weiß es ja einfach nicht. Man weiß nicht, was passiert, ne? Weil bis jetzt hat man es ja nicht gewusst. Man wusste ja nicht, dass man krank ist. Insofern glaube ich, ist diese Berührungsangst, diese Angst vor Ansteckung oder davor, dass man sozusagen selber vielleicht auch ein endliches Leben hat, extrem groß. Und ich hoffe einfach, dass mit dem Buch und auch mit dem, wie ich drüber schreibe und auch mein Mann ja drüber schreibt, also ich mache das ja nicht alleine, mein Mann hat ja auch sehr viel darüber geschrieben, wie es ihm als Angehöriger geht, damit den Leuten klarzumachen, hey, wenn ihr drüber sprecht oder wenn ihr Menschen kennt, die an Krebs erkranken, dann ist Dasein auch okay. Man muss gar nicht so viel sagen, aber zumindest zeigen, dass man versteht, dass da ein neuer Prozess beginnt.
Ich denke mir auch immer, dass bei so schwierigen Themen, wir hatten ja auch schon mal eine Folge, wo es um Verlust und Sternenkinder und so ging, also wenn man darüber dann kommuniziert, dann bringt man das Gegenüber auch in so, also in so eine gefühlte Hilflosigkeit, oder man, es ist so eine Situation, in der man, wenn die Person einem nahe steht, man kann ihr aber nicht helfen, man kann nichts tun, man kann nichts abnehmen, und dann reagiert man, glaube ich, auch manchmal einfach ein bisschen, ja, komisch in dieser Hilflosigkeit, und, oder mit einem Aktionismus, der vielleicht auch diese Hilflosigkeit überspielen will. Und deswegen finde ich es total gut, wenn man so ein bisschen drüber redet, weil dann bekommen, glaube ich, die Menschen, die Angehörigen auch vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr einen Eindruck, was kann ich denn dann tun oder was reicht vielleicht auch schon, einfach dieses Dasein. Und da ist bestimmt auch der Beitrag von deinem Mann, wie er das aus seiner Angehörigen-Sicht schildert, sehr wertvoll, würde ich mir vorstellen.
Genau, also darum geht's ja auch im Buch, ne? Es ist auch, ich habe ganz viele Kapitel auch so geschrieben, dass es darum geht oder dass die Angehörigen oder vielleicht gar nicht nur Angehörige, sondern Menschen, denen man begegnet, sei es im medizinischen Bereich oder Bekannte oder so, wissen, wie sie konkret unterstützen können. Weil du hast recht, das ist ein Punkt. Die Krankheit selber, damit ist man letzten Endes doch immer ein bisschen allein. Also niemand kann an dem Kampf abnehmen, ne? Das funktioniert ja nicht. Aber man kann sich unterstützen lassen, indem man zum Beispiel ganz klar kommuniziert, hey, ich schaffe derzeit nicht, einkaufen zu gehen. Ich schaffe nicht, meine Kinder abzuholen. Ich schaffe nicht, Hausaufgaben zu machen. All das, ne, was ja trotzdem am Alltag weiterläuft. Und wenn da Menschen kommen und sagen, weißt du was, ich habe die Energie, ich kann für dich einkaufen gehen. Oder ich hatte Freundinnen, die haben jede Woche Essen vorbeigebracht. Ne? Also, und auch nicht nur eine Portion, sondern immer geguckt, dass es dann für alle gereicht hat. Und das nimmt einem einfach so viel Arbeit und Stress ab, dass man sich auf sich selbst konzentrieren kann. Weil letzten Endes brauchst du all deine Kraft für den Rest. Ja, du brauchst den für die Medikamente, du brauchst den für diesen Alltag, du brauchst die für die Angst, die Zeit, die eigene Angst, die in einem drin ist. Du musst dir dafür Zeit nehmen. Und da fallen viele Sachen dann doch hinten runter an Alltag, die auch für die Kinder eigentlich, glaube ich, extrem wichtig sind.
Ich fand auch spannend, ich habe es schon angerissen und als ich dein Buch gelesen habe, war mir es nicht klar, wie viel Bürokratie-Mist, den wir ja eh schon alle nicht mögen, da noch auf einen zukommt. Ne? Und das ist nochmal, wie du eben auch sagst, es geht jetzt um Leute in der Rush-Hour des Lebens. Da ist halt viel mehr. Du hast ja, also wir haben alle krasse Ausgaben mit Kindern, ne? Und dann fällt vielleicht ein Gehalt irgendwie weg und dann muss man 1000 Anträge stellen und so. Und das stelle ich mir unglaublich auch noch belastend vor. Und das finde ich so hilfreich, dass es auch mal angesprochen wird, weil das habe ich in der Diskussion ehrlich gesagt noch nicht so oft so klar gehört. So, das ist einfach auch ein Riesenbatzen, der da bewältigt werden muss.
Genau, absolut. Und ich habe das Buch ja auch so geschrieben, dass es für Deutschland, die Schweiz und Österreich ist, weil man kann die Systeme nicht immer vergleichen, aber einige Prozesse sind eben doch gleich. Und genau, ich glaube, das wissen viele auch nicht. Es war mir ja auch nicht klar. Also man kriegt ja keine Erkrankung und denkt, naja, so, ne, ist ja auch klar, irgendwann läuft das Krankengeld aus. Irgendwann unterstützt der Arbeitgeber nicht mehr. Wenn du angestellt bist, wenn du selbstständig bist, hast du sowieso wieder ganz andere Voraussetzungen. Irgendwann will die Krankenkasse Nachweise haben, dass du weiterhin krank bist. Ne, dann kriegst du so Anrufe wie, na, sind sie denn noch krankgeschrieben? Ich so, ja, ich krieg Chemotherapie. Also kann sein, dass es Menschen gibt, die arbeiten gehen, aber ich bin froh, dass ich gerade ans Telefon gehen konnte, ja. Oder so, ne? Also all das, was da auf einen zukommt, und du musst dich an diese Fristen halten, du musst das machen, sonst kannst du deine Miete nicht mehr bezahlen, sonst kannst du deine Kinder nicht mehr einkleiden, sonst kannst du das alles vergessen. Also du hast keine Wahl, und das fand ich total krass, und deswegen habe ich auch angefangen, darüber zu schreiben, weil ich irgendwann dachte, das kann doch nicht sein, dass einem das keiner sagt. Und in den Krebsinformationsstellen oder Krebsunterstützungsstellen helfen die Menschen einem auch, die Anträge dann zu stellen. Aber jetzt kommt's: einen Unterstützungsantrag auf Krebs darfst du einmal in deinem Leben stellen. Einmal. Und diese Beiträge sind gedeckelt auf 1.000 €. Das heißt also, du kannst einmal einen Hilfeantrag stellen auf 1.000 € bei der Krebsstiftung zum Beispiel. Solltest du aber längerfristig krank sein, solltest du Metastasen bekommen, solltest du nochmal Krebs bekommen, dann hast du dieses Recht verwirkt, weil der Antrag geht nur einmal in deinem Leben.
Ja, aber wir wissen ja alle, dass das leider nicht oftmals nicht eine
so
einmalige Sache ist.
Ja, und insofern ist es auch eine Sache, die man sich gut überlegen muss. Wann stelle ich diesen Antrag? Wann ist es soweit? Ja, ist es der richtige Zeitpunkt? Wo stelle ich diesen Antrag? Wie mache ich das? Und da ist es sehr gut, dass es gute Stellen gibt, die einen unterstützen, die ich im Buch auch alle aufgeführt habe. Und ich habe es so gemacht, dass man direkt auf die Anträge geht, auch in den Links, dass man sie scannen kann mit dem Handy, dass man, wenn man krank auf dem Sofa liegt, nicht noch ewig googeln und suchen muss, sondern so niedrigschwellig wie möglich. Und ich glaube, das ist wichtig, weil die Leute vergessen das, oder dass man einen Antrag auf Schwerbehinderung stellen muss. Das ist in der Schweiz wiederum nochmal ein bisschen anders. Dass man all diese Dinge machen kann und sollte, um einfach auch finanziell nicht völlig fertig dazustehen. Ja, Zuzahlungsbefreiung zum Beispiel, all sowas. Das sind alles so Sachen, da spricht keiner drüber, aber das sind extrem hilfreiche Kleinigkeiten.
Also ich habe eine Freundin, die hatte Brustkrebs auch in jungen Anfang 30. Und da weiß ich, dass ihre Schwester das alles gemacht hat, ne? Weil die privat versichert als Beamtin, und dann muss man diese ganzen sehr komplexen, teuren Krebsmedikamente vorschießen. Und sie
so sieht es aus.
Ne? Aber wo soll das denn jetzt alles herkommen?
Ja.
Und da musste wirklich jemand helfen, weil man in dem Moment ja auch einfach sowieso körperlich nicht kann, psychisch belastet ist. Und da braucht man, wie wir so oft sagen, braucht man auch da wieder das Netz, das einen ein bisschen mitträgt und auffängt und unterstützt.
Mhm. Ja. Und genau das meine ich. Und deswegen ist sozusagen, wenn man sich die Frage stellt, wie kann man unterstützen, dann glaube ich, sind es genau diese Dinge. Zu fragen, kann ich dir helfen? Kann ich dich zum Pflegestützpunkt bringen? Kann ich dir helfen bei diesen Anträgen? Und ich sage es immer so, ich bin eine Frau, die eine gute Ausbildung genossen hat, die deutsche Sprache spricht, die in der Lage ist, Anträge zu verstehen. Und ich bin auch eine Beißerin. Ne? Also ich gucke mir so einen Antrag an und denke mir, das muss doch jetzt gehen. Und dann ziehe ich das durch. Aber Menschen mit weniger Sprachkenntnissen, mit Schwierigkeiten überhaupt Anträge auszufüllen oder die haben wirklich, glaube ich, große, große Probleme. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut gemacht für Menschen in diesen extremen Ausnahmesituationen. Und die Menschen sterben dann letzten Endes auch daran, dass dann sie zum Beispiel nicht so gut versorgt werden können wie andere Menschen, die vielleicht in der Lage sind, die richtigen Anträge zu stellen.
Ja, es ist wirklich absurd. Du bist in einer absoluten Krise. Und da, ja, muss nicht einmal der Bildungsstand, sondern einfach nur der emotionale Ausnahmezustand reicht schon. Und dann soll ich mich plötzlich um Anträge kümmern, als hätte ich nicht gerade ganz andere Sachen im Kopf.
Ja.
Ja, das ist
also ist meiner Meinung nach auch wirklich nicht gut geregelt. Und ich glaube, da sollte es viel mehr Unterstützungsmöglichkeiten geben. Und mein Buch sozusagen könnte ein Anfang dafür sein, dass man sagt, man hat alles gebündelt. Und deswegen ist mein Wunsch wirklich, dass es ist ja kein Brustkrebsbuch, sondern ein Buch für alle Krebsarten, dass es wirklich in jeder onkologischen Praxis, dass man das kriegt, wenn man die Diagnose erhält und da sozusagen wie so eine Art Guide ist. Ich habe auch eine Checkliste hinten drin. Eine Art Guide ist so, alles klar, Sie haben jetzt hier Scheiße am Schuh, aber wir versuchen Ihnen da gut durchzuhelfen. Nehmen Sie das mal mit und arbeiten Sie das sozusagen Stück für Stück in der jeweiligen Phase ab und dann geht es Ihnen vielleicht ein bisschen besser und Sie können sich auf sich konzentrieren.
Ja, es nimmt halt auch ein Stück von der Hilflosigkeit, die man und Orientierungslosigkeit, die man empfindet am Anfang, ne? Weil man gar nicht weiß, was ist der nächste Schritt und wenn man halt weiß, da sind ein paar Schritte, ja, da kann ich mich dran, also mir hilft sowas immer extrem, wenn ich weiß, okay, alles kacke, aber ich weiß, es gibt irgendwas, was ich tun kann.
Ja, das ist ja das, was wir eigentlich auch brauchen. Ich bin ja Zukunftsforscherin und kann nur sagen, dass wir das, eigentlich unser Hirn das am allerliebsten mag, wenn es weiß, was der Plan ist. Das findet unser Hirn sehr, sehr gut.
Ja, genau. Das, wir hassen Hilflosigkeit und wir lieben Orientierung und Pläne. Dann sind wir zufrieden.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Sagen drei Ratgeberautorinnen. Siehst du? Ja, wir müssen ja wissen. Ja. Entschuldigung, ich musste kurz auflockern.
Was ich, was noch spannend ist, weil es ja auch sich auch nicht nur, aber speziell auch an Leute in der Mitte des Lebens, sag ich mal, richtet. Wie mache ich das, wenn ich Kinder habe? Wie spreche ich mit denen? Ne? Also ich weiß, dass es bei uns in dem Fall das Kind war und erwachsen war und es meinen Eltern trotzdem sehr schwer fiel, mit mir zu sprechen, weil wir trotzdem Kinder bleiben und Eltern bleiben. Aber wenn die Kinder jünger sind, ist es ja noch mal schwieriger und man selber in so einer Ausnahmesituation. Was kannst du aus deiner Erfahrung sagen, was hat euch gut getan oder was würdest du weitergeben, wenn jemand betroffen ist?
Also was mir gut getan hat, ist sehr offen und ehrlich mit den Kindern darüber zu sprechen, aber ihnen keine Angst zu machen. Sondern zu sagen, ich weiß selber noch nicht, was jetzt passiert und das Gespräch auch immer wieder zu führen. Ne? Also so eine Krebsdiagnose ist ja nicht Diagnose, Therapie, Ende, sondern meine Therapie ist im Mai letzten Jahres hat die geendet. Ne? Da habe ich meine letzte Tablettenchemo beendet und muss jetzt noch 8 Jahre lang weitere Medikamente nehmen. Das bleibt und insofern sind es so Sachen, immer wieder das offene Gespräch suchen, immer wieder den Kindern auch sagen, sorry, hier ist meine Grenze, ich kann nicht, ich kann körperlich nicht, ich kann nicht, ich tut mir leid, ich kriege den Deckel von der Flasche nicht auf oder ich kann dieses oder jenes nicht mehr und da offen zu sein von Anfang an. Und ich habe die Kinder in ganz vielen Momenten mitgenommen. Also ich habe sie nicht mitgenommen zur Chemotherapie und zur Bestrahlung, aber ich habe Bilder gemacht und habe sie gefragt, ob sie sehen möchten, wo ich hinfahre jede Woche, ob sie es interessiert. 2 Kinder wollten es sehen, 1 Kind hat sich stark zurückgehalten. Die sind ja auch alle unterschiedlich und gehen damit unterschiedlich um. Und ich habe aber zum Beispiel, als klar war, okay, die Chemotherapie beginnt und mir fallen die Haare aus, habe ich gesagt, okay, Kinder, ihr dürft jetzt was richtig Cooles machen. Ihr dürft mir die Haare bunt machen und jeder darf mir eine Frisur machen. Und da hatte ich ja noch so lange Haare zu der Zeit, blonde, lange Haare. Und dann haben die Kinder mit Kreiden alles gemacht, was sie wollten. Und dann hat die eine mir ein Iro gemacht und der nächste hat keine Ahnung, was für Haare gemacht. Und wir haben alle Zwischenschritte immer fotografiert und im Video festgehalten, sodass sie einfach diesen Prozess des Haarverlustes, der auch einfach sehr schmerzhaft ist, mitgestaltet haben. Und am Ende halt ein Buzzcut rauskam, den sie selber geschnitten haben und gesagt haben, das war ziemlich cool. Ne? Also sie da in diesen Momenten mitzunehmen und da auch zu sagen, okay, dann ist es jetzt was Neues, wir probieren das jetzt mal aus. Ne? Und das haben wir immer wieder gemacht. Und ich habe zum Beispiel auch nach dem Ende meiner Chemotherapie gesagt, ich möchte eine Torte haben. Eine Torte, weil wir diesen Schritt feiern. Und das haben wir gemacht. Wir haben Torte gegessen. Schokoladentorte war der Wunsch. Die habe ich beim Bäcker sozusagen bestellt und also immer wieder so eine Schritte auch mit den Kindern gemeinsam zu feiern. Hey, cool, wir haben es gerade geschafft. Ne? Also wir sind gerade ein Stück da durchgegangen und jetzt kommt was Neues. So, und das war für mich der Weg, der am besten funktioniert hat. Glaube ich, offen, ehrlich und immer wieder mit einer Prise Humor da auch ein bisschen durchzugehen und den Kindern nicht diese Leichtigkeit zu nehmen. Ne? Also wir haben auch zum Beispiel mit allen wichtigen Bezugspersonen der Kinder gesprochen, also mit den Lehrerinnen oder Erzieherinnen in der Kita. Na, das haben wir nicht ausgelassen. Wir haben die informiert, ja, haben aber die Kinder vorher gefragt, ob sie es möchten. Mhm. Ein Kind hat gesagt, sie möchte es eigentlich nicht. Und dann haben wir gesagt, pass auf, gerade bei dir nach den Corona-Jahren in der Schule sozusagen fände ich es gut, da war sie kurz vor so einem mittleren Schulabschluss, fände ich es gut, wenn wir es dürfen, wenn wir es besprechen dürfen, hat sie dann auch zugestimmt. Und es hat sich dann auch als richtig herausgestellt, dass wir es gemacht haben, weil sie zum Beispiel, wenn ich Chemotherapie hatte, ihre kleine Schwester zur Schule bringen musste an diesem Morgen und dann immer zu spät gekommen ist an dem Tag. Und sie wollte nicht jedes Mal erklären, sorry, ich bin zu spät, meine Mutter hat Chemotherapie, sondern ich habe einfach einmal eine E-Mail geschrieben. An diesem Tag kommt sie immer zu spät, weil sie muss ihre kleine Schwester zur Schule bringen. Ich bin nicht in der Lage, ich habe Chemotherapie. Punkt. Und damit war das Thema gegessen. Und ich glaube, das sind so Wege und Art und Weisen zu kommunizieren. Da muss man sich überlegen als Eltern, was passt für einen.
Und habt ihr für die, gab es noch externe Unterstützungsangebote? Habt ihr da irgendwas hinzugezogen für die Kinder oder die Familie, was euch auch noch gut getan hat?
Genau, also es gibt zum Beispiel von den Krebsunterstützungsstellen gibt es sozusagen auch psychoonkologische Hilfen für Kinder. Mit denen habe ich telefoniert und dann haben wir sozusagen telefonische Erstgespräche geführt und haben dann für zwei Kinder Unterstützung gesucht. Und ein Kind, die jüngste, die war da erst 5, die sozusagen haben wir spielerisch über andere Sachen abholen lassen. Ne? Einfach über enge Kontakte zu Freundinnen und Freunden.
Ah, sehr schön. Also das Netz da auch gut eingebunden, nicht nur für dich zur Unterstützung, sondern für die ganze Familie.
Genau, aber auf freiwilligen Basis. Ne? Also wir haben sie nicht dahin gezwungen und gesagt, du musst jetzt einmal die Woche hingehen und über Krebs sprechen, sondern einfach ein Angebot gemacht und ein Kind hat es wahrgenommen und ein Kind hat gesagt nach 3-mal so, jetzt okay, alles klar, wenn ich nochmal Bedarf habe, dann melde ich mich. Ne? Ich so, okay, ja, dann ist das so.
Ja. Ich fand das auch, es gibt nämlich, man weiß es ja immer nicht, du listest ja auch viele Hilfsstellen auf, ne? Ich habe das auch mal, es gab mal so unbürokratisch so ein Krebstelefon, ich einfach angerufen und habe so unsortiert so ein bisschen was erzählt, was raus musste und habe ein paar Tipps mitgenommen. Das hat mir als Angehörige hat mich das so erleichtert, weil die einfach wussten, was jetzt kommt oder was da Sache ist oder die konnten so ein paar Dinge sagen und da musste man, das ging ohne Krankenkasse, ohne irgendwas, ich habe einfach angerufen, dass jemand rangegangen hat, mir telefoniert und es gibt ja Unterstützungsstellen und ich bin da zufällig drüber gestolpert, aber das fand ich schon ganz hilfreich auch. Mhm.
Ja, auf jeden Fall und ich glaube, wie gesagt, dass der Punkt ist, dass man selber vielleicht gar nicht in der Lage ist, sich das alles zusammenzusuchen beziehungsweise den Überblick zu bewahren. Ne? Und deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn andere Leute einem helfen und sagen, hey, ja. Und das kann auch als Angehöriger, wie du sagst, total wichtig sein, weil die Angehörigen fallen ganz oft hinten über. Mhm. Also gerade wenn es dann um Prozesse geht, wo klar ist, dass die Patienten zum Beispiel wirklich, dass die Lebenserwartung extrem gemindert ist, dann gibt es für die Angehörigen sozusagen auch eine Form von Begleitung, aber viel geringer natürlich als für die Patientinnen und Patienten. Mhm. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, da für Angehörige auch zu zeigen, hey, ihr seid nicht alleine und diese Stellen, die gibt es auch für euch, wo ihr euch austauschen könnt oder wo ihr Hilfe bekommt.
Mhm. Ne? Ja, weil die halten sich ja dann auch immer massiv zurück und wollen dann stark sein für die betroffene Person, oder?
Ja.
Und du willst ja dann nicht deine Sorgen und das, was dich belastet, dann noch mit der betroffenen Person besprechen, das macht ja dann das, da hat man ja dann so eine Hemmung, man kann ja nicht noch eine Zusatzlast sein. Gleichzeitig sind die Gefühle ja total legitim, dass man sich auch hilflos fühlt und Angst hat und dann finde ich es super, wenn es da Unterstützungen gibt oder vielleicht gibt es auch Selbsthilfegruppen oder eben so ein Telefon oder so Austauschgruppen für Angehörige und Betroffene. Wir hatten das hier in Tirol bei einem Fall, da gab es dann eine Austauschgruppe für Angehörige von betroffenen krebserkrankten Personen und da hatten wir einen Papa dann hin vermittelt und der hat gesagt, das war so gut, weil endlich gab es einen Raum, wo er auch mal zeigen konnte, wie schlecht es ihm damit eigentlich geht. Und für die Frau hat man natürlich halt stark sein müssen. So. Hm.
Ja, ich glaube auch, dass es ganz oft übersehen wird. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man da auch ein Auge drauf hat, vielleicht auch als Nachbarin oder als Freundin der Familie oder als Freund der Familie. Und da auch immer mal wieder die Angehörigen fragt, und wie geht's dir gerade eigentlich? Ne? Also, und selber als Patient kann man das nicht auffangen, so blöd es klingt. Ne? Ich habe auch immer zu meinem Mann gesagt, wir können über alles sprechen, aber ich schaffe es nicht noch, deine Sorgen zu tragen, weil ich bin auch selber mit mir so beschäftigt. Es tut mir leid. Aber es wäre gut, wenn du mit jemandem anders drüber sprichst, hat er dann auch gemacht. Und ich glaube, das ist wirklich hilfreich.
Und du hast ja auch schon parallel, also das Buch ist jetzt im Nachgang, sag ich mal, erschienen, aber du hast ja parallel auch schon viel darüber geschrieben. Hat dir das in der Zeit auch geholfen oder war, also manchmal hat man einfach so einen Schreibdruck und es muss raus oder war, wie ist das entstanden? Ihr habt ja dann auch einen Preis dafür bekommen, für das Blocken. Wie ist es dazu gekommen?
Also schreiben mache ich schon immer. Kann ich anders. Genau, das ist meine Form der Verarbeitung, glaube ich. Bin nicht so der Gruppentherapie-Typ, glaube ich. Aber ich bin der, ich kann es formulieren und aufschreiben und dann weiß ich eigentlich, was ich fühle danach, wenn ich es aufgeschrieben habe, Typ, glaube ich. Genau, und so war das auch, verhielt sich das auch mit der Krebsdiagnose und verhält es sich auch seitdem. Für mich war es keine Option, nicht drüber zu schreiben. Also ich musste drüber schreiben. Und ich glaube sozusagen, dass mir das auch geholfen hat, ganz oft die Worte dafür zu finden, die ich manchmal noch gar nicht wusste, dass das die richtigen Worte dafür sind. Wie ich zum Beispiel über bestimmte Sachen denke oder welche Sorgen ich mir eigentlich mache oder welche Gedanken da eigentlich im Hintergrund stehen. Und genau, und das zum Glück, unserem Blog lesen ja doch seit 2012 sehr viele Menschen in diesem Internet immer noch, worüber ich mich sehr freue. Und genau, und insofern war das dann, wurden wir irgendwann dafür nominiert, dass wir beide da so offen drüber schreiben, über diese Krebserkrankung. Das wusste ich auch gar nicht, ehrlich gesagt. Ich habe das erst mitbekommen, als wir dahin eingeladen wurden, zu dieser Preisverleihung, weil vorher hat mir das gar keiner so richtig gesagt und ich dann so, okay, krass, okay, gut, und habe mich total gefreut. Da war ich auch am Anfang meiner Tablettenschemos, ging mir gesundheitlich gar nicht gut zu der Zeit, muss ich sagen. Das war ordentlicher Aufwand, mich da nach Düsseldorf zu karren und dahin zu bringen, weil es ging mir wirklich richtig mies. Und ich bin im Nachhinein immer, denke ich noch so, oh Gott, wie habe ich diesen Abend überstanden, ja? Also, und dann auch noch gewonnen. Das war irgendwie toll. Das war einfach schön, weil das ja so eine Wertschätzung ist für so ein Thema, was eben traurig ist, ne? Und ich schreibe das ja auch im Buch. Ich habe dieses Buch geschrieben für mich, aber ich habe dieses Buch auch für die Menschen geschrieben, die leider gestorben sind in der Zeit, ne? Und die mich auch geprägt haben in ihrer Kommunikation darüber, wie sie darüber gesprochen oder geschrieben haben. Gab eine sehr bekannte deutsche Bloggerin, auch Glücklich Scheitern zum Beispiel, die hat auch über ihre Krebsdiagnose immer mal wieder geschrieben. Die ist auch gestorben in der Zeit, die Melanie. Und das sind so Leute, für diese Menschen und für deren Angehörige habe ich auch dieses Buch geschrieben, weil die einfach mich inspiriert haben zu schreiben, wie es ist. Ja, und dass es nicht, dass man nicht da einfach durchgeht und nicht drüber spricht, sondern dass man da durchgeht, aber man nicht alleine sein muss damit.
Das heißt, du hast dich auch mit anderen Betroffenen vernetzt und da Austausch gesucht.
Genau, auf jeden Fall. Das ist inzwischen, ja, früher, glaube ich, war das schon ein bisschen anders. Da gab es nur ein paar Stammtische, wo man mal hingehen konnte. Inzwischen ist das Internet ja doch recht voll. Ich habe ja noch einen zweiten Account bei Instagram, der sich nur mit dem Thema Krebs beschäftigt. Also auf große Köpfe findet Krebs ja gar nicht so viel statt. Das ist eher beinahe nach der Tag. Und die Krebs-Community ist eine Riesen-Community. Viel zu groß natürlich, viel zu groß. Wäre natürlich viel schöner, wenn es die nicht so gäbe, nicht so groß wäre, aber ist total hilfreich. Und da die Vernetzung und der Austausch ist total wichtig, weil man, also das ersetzt keinen Arztbesuch, aber es sind eben diese Sachen wie psychologische Unterstützung oder so, die einem auch dadurch helfen und einen tragen. Ne? Und daraus sind auch wirklich enge Freundschaften entstanden. Und wir haben hier in Berlin auch einen kleinen Stammtisch, der mal mehr, mal weniger funktioniert. Aber diese Unterstützung, einfach schreiben zu können, mitten in der Nacht, boah, ich lieg wach, ich kann wegen der Medikamente nicht schlafen, mir ist total schlecht, wie geht's dir gerade? Und eine Antwort zu kriegen von jemandem, der genau in der gleichen Situation ist, das kann schon helfen. Auf jeden Fall, sehr.
Wie geht's dir jetzt? Heute?
Genau, mir geht's, also ich bin sozusagen derzeit krebsfrei. das ist das Wort, was man dafür benutzt. Gesagt worden ist mir das nie, dass ich krebsfrei bin, weil mein Krebs ist ein bisschen eine tückischere Form. Da weiß man nie so richtig, wann der sozusagen wieder zuschlägt oder wächst. Deswegen werde ich auch noch eine lange Zeit Medikamente nehmen müssen. Aber ich gehe wieder arbeiten, 20 Stunden. Vorher habe ich immer mehr gearbeitet, aber 20 Stunden ist so das Maximum. Das merke ich. Danach muss ich mich hinlegen und schlafen. Genau. Und ja, mache sehr viel Sport, hätte ich früher nie gedacht. Das ist wirklich erstaunlich. Okay. Man sagt ja, dass Sport das Rezidivrisiko bei Krebs noch extrem senkt. Gut, probiere ich mal aus, dachte ich. Und seitdem finde ich es echt gut. Aber cool. Das bin in den künstlichen Wechseljahren. Das ist nicht so gut, muss ich sagen. Hätte ich noch drauf verzichten können. Aber so ist es halt. Damit kommen ja auch so Zipperlein, die man gar nicht haben will und von denen man auch vorher noch nie was gehört hat. Genau, und finde eigentlich, und das ist das Schöne daran, merke, dass ich innen drin mehr zur Ruhe gekommen bin. Das ist für mich sozusagen vor der Erkrankung, habe ich mich innen drin sehr oft sehr getrieben gefühlt, habe immer gedacht, noch höher, noch schneller, noch weiter. Mhm. Das habe ich nicht mehr, sondern ich denke ganz oft, wie geil. Also Sonne scheint, ich gehe eine Runde spazieren oder wie cool, ich habe heute in meinen 4 Stunden richtig viel geschafft oder wie schön, ich fange jetzt mal ein Puzzle an oder so. Also das macht was mit einem, ich kann Dinge viel mehr genießen und ich glaube, also ich bin dem Krebs auf keinen Fall dankbar und ich möchte ihn auch nicht als Lehrmeister für irgendwas bezeichnen. Ich denke, der Punkt wäre vielleicht auch irgendwann anders gekommen, aber so hat es mich eben relativ zügig und schnell ereilt, dass ich nochmal überdacht habe, wie will ich leben und was will ich machen. Und ich muss sagen, ich finde, das entwickelt sich gerade hier in eine sehr gute Richtung. Also ich habe richtig, richtig Lust auf das, was noch kommt.
Richtig Lust auf Leben.
So sieht's aus.
Super. Voll toll. Also, freut mich riesig. Ich bin jetzt auch ganz berührt und bin aber total happy, dass du jetzt da bist, wo du bist. Und dass diesen Weg mit deinem Buch ganz viele andere mitgehen können. Oder diese Reise und diese Hand, die du reichst mit deinem Buch, für die, die diesen Weg noch vor sich haben. Ich denke, das ist vielleicht auch das ganz Wichtige an dieser Zeit, dass man jemanden hat oder etwas hat, das einen an der Hand nimmt. Und dafür, ja, ein großes Danke, würde ich sagen. Weil das sicher nicht immer leicht war, das dann auch noch. Also hilfreich, aber auch manchmal wahrscheinlich schwierig, das dann auch in Worte zu fassen. Wer dieses Buch lesen möchte, Meine Familie, der Krebs und ich, es gibt es überall, wo es Bücher gibt und für unsere Steady-Unterstützerinnen auch bei uns. Ihr hüpft uns wieder ins Postfach, info@mamafürsorge.com mit UE. Wir verlosen ein Exemplar. Und jetzt möchte ich gern Alu noch bitten, uns zu sagen und unseren HörerInnen, wo sie dich finden können, wenn sie entweder große Köpfe oder den Krebskanal ein bisschen mehr verfolgen möchten, beziehungsweise auch den Blog suchen und ob du noch eine Botschaft für unsere HörerInnen hast.
Genau, also ihr findet mich unter große Köpfe mit OE. Das ist immer ein guter Hinweis, dass du das nochmal gesagt hast. Auf Instagram und auch im Internet www.großeköpfe.de. Genau, und der Krebs-Account heißt danach der Tag. Auf Instagram, wenn man mich da sucht, da ist es aber sehr spezialisiert auf Krebs. Wie gesagt, das Buch ist nicht nur für Krebspatientinnen und Angehörige, sondern eigentlich für alle Menschen, die sich rund um das Thema beschäftigen und endet auch nicht mit nach der Diagnose, sondern begleitet einen sozusagen, soll einen begleiten wieder zurück ins Leben oder aber, wenn es sozusagen anders kommt, dann vielleicht aus dem Leben heraus. Auch dafür ist das Buch geschrieben. Und meine Botschaft ist, geht zur Früherkennung. Vorsorge gibt es nicht, vor Krebs kann man sich nicht schützen, aber man kann zur Früherkennung gehen und zumindest dann vielleicht nicht alle Wege so beschreiten müssen, so wie ich sie jetzt beschritten habe, sondern vielleicht schon ein bisschen früher abbiegen, dann wird einiges leichter. Das wünsche ich euch.
Sehr gut, ja, das kann ich nur so unterschreiben. Vielen Dank für deine Zeit und deine Arbeit, liebe Alu. Und wir verabschieden uns bis zur nächsten Woche und freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Schaut bei Alu auf ihren Kanälen vorbei, schaut bei uns vorbei, lasst ein Like da abonniert oder folgt uns. Wir freuen uns, wenn ihr die Reise mit uns geht. Und genau, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Dankeschön.
Danke.
Danke dir.